MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Heute einmal mit vertauschten Rollen. Thomas von der Ostensacken ist uns wieder zugeschaltet. Er sitzt diesmal in Frankfurt. Ich bin diesmal auswärts unterwegs, aber das soll unserem Gespräch keinen Abbruch tun. Also erst einmal herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen
hast. Hallo.
Ja, Thema unseres Gesprächs ist, wer hätte es gedacht, wieder mal die Situation in und rund um den Iran. Es gibt halt jetzt dieses Memorandum of Understanding. Oft ist da von einem Deal die Rede, aber von einem Deal kann man überhaupt nicht sprechen. Also was ist dieses Memorandum eigentlich, mit dem wir es da jetzt zu tun haben?
Gute Frage. Irgendwie eine Willenserklärung, die als Grundlage für weitere Verhandlungen dienen soll, ne? Und die einzige reale Aussage in diesem Ding ist, soweit ich das verstehe, dass in den 60 Tagen, in denen man weiterverhandeln will, der Golf von Hormuz geöffnet wird für allen Verkehr. Wobei heute Morgen ja auch schon wieder ein Schiff von den Iranern beschossen wurde, weil angeblich es nicht in der von den Iranern vorgegebenen Schifffahrtslinie gefahren ist, was nicht unbedingt Ausdruck eines geöffneten Golfs von Hormuz ist, oder?
Ja, also man muss das für die Seher vielleicht dazu sagen. Also wir haben heute den 26.06. um die Mittagszeit. Also darauf bezieht sich die Aussage, heute ist etwas geschehen. Wann auch immer dieses Video Sie danach sehen. Ja, ist das im Wesen, ist das eigentlich mehr als eine Verlängerung des Waffenstillstands, den es gab? Und also aufgesüßt auf Seiten der Amerikaner für die Iraner noch durch Sanktionenerleichterung und durch offenkundige Milliardenzusagen, von denen aber auch völlig unklar ist, wo sie eigentlich herkommen sollen.
Ja, also ich meine, der Waffenstillstand, wir hatten das ja auch schon, war ja auch eigentlich kein Waffenstillstand, weil die ganze Zeit weiter gekämpft worden ist. Also im traditionellen Sinne ist ein Waffenstillstand etwas anderes, als was da zwischen den Iran und den USA stattgefunden hat. Und dieses Memorandum of Understanding ist im Prinzip eine, also ich meine, im Atlantic hat das jemand richtig geschrieben. Es ist eine Kapitulationserklärung und es ist ja auch vielsagend, dass dann Donald Trump das im Spiegelsaal in Versailles unterschrieben hat, mit dem man jetzt zumindest als Europäer doch eigentlich Kapitulationen konnotiert, egal ob 1871 oder 1919. Und vor einer historischen Folie fällt einem so wahnsinnig schwer zu sagen, mit was lässt sich dieses Ding da eigentlich vergleichen? Und selbst den konservativen Medien, die in den USA, ist eigentlich der Grundtenor, dass das ist mehr oder weniger eine Kapitulationserklärung der USA. Ich würde das jetzt nicht so dramatisch bezeichnen, aber es ist sehr vielsagend, dass niemand außer Donald Trump von diesem Papier auch nur sagt, das ist jetzt ein halber Sieg oder das ist die Grundlage für irgendeinen Fortschritt im Iran, sondern das ist eigentlich ja ein Synonym für die weiße Fahne. Nachdem man militärisch die völlig überlegene Position innehatte. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die USA diesen Krieg militärisch in irgendeiner Weise verloren hätten. Sie haben dagegen eine viertklassige Regionalmacht gekämpft mit vollkommener militärischer Überlegenheit und jetzt benehmen sie sich, als müssten sie versuchen, damit halbwegs, ohne ihr ganzes Gesicht zu verlieren, aus der Angelegenheit herauskommen. Und das ist letztlich komplett absurd. Und es fällt einem wahnsinnig schwierig, da auch noch in analytischen Begriffen zu reflektieren, was da eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen ist.
Ich habe den Eindruck, Trump versucht das ja auch gar nicht mehr. Also gelegentlich sagt er noch, ja, es gibt keine Luftwaffe mehr und es gibt keine Marine mehr. Das mag stimmen, aber das tut überhaupt nichts zur Sache. Also ich meine, im Prinzip einen militärischen Krieg zu gewinnen und danach völlig anstandslos zu kapitulieren, ist schon eine, also mir fällt kein Beispiel ein. Das ist eine relativ einmalige Sache, oder?
Denke ich auch. Also ich würde auch sagen, wir stellen fest, für Trump ist dieser Krieg jetzt einfach lästig und vorbei. Dass man geht jetzt zum nächsten Thema über. Es ist ja auch schon faszinierend, dass, sagen wir, dass das Engagement, mit dem man sich über den Reflecting Pool auslässt, energetisch fast größer ist als das über den Irankrieg. Es ist auch sehr vielsagend, dass zu diesen Verhandlungen in der Schweiz man seinen Vize schickt, der ja in den USA eigentlich eine sehr einflusslose Person ist. Also das Vizepräsident in den USA ist eigentlich so ein bisschen fünftes Rad am Wagen traditionell, ne? Also für so hochrangige Verhandlungen müsste man eigentlich seinen Außenminister schicken oder selber hinfahren. Und nicht einen außenpolitisch völlig unerfahrenen Vize, der sich da auch wirklich aufführt, als handelt es sich um irgendwie einen Auftritt von Groucho Marx. Also man sitzt ja inzwischen da, das hat ja alles auch, wäre es nicht so tragisch, etwas unglaublich Komisches. Also, dass G.D. Vance sich hinstellt und sagt, boah, wir haben einen totalen Durchbruch, die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde werden in den Iran zurückkehren. Die haben den Iran verlassen, weil Trump das alte Abkommen von Obama gekündigt hat. Und dann haben wir da angerufen, aber es hat niemand abgehoben, das ist kein Wunder, morgens um zwei geht man halt nicht ans Telefon. Also der US-amerikanische Vizepräsident ruft um morgens um zwei aus der Schweiz einen Inspekteur der Internationalen Atomenergiebehörde an, um zu sagen, hey, ihr könnt wieder in den Iran kommen. Also das ist komisch, das ist Satire. Also man sieht aus den Bildern aus der Schweiz, es nimmt ihn niemand ernst. Also da sind Pakistanis, Kataris, Iraner, die alle ein bisschen, zumindest formal, wissen, wie man sich auf solchen Verhandlungen benimmt und auf internationalem Parkett. Und dazwischen steht G.D. Vance wie so ein Schuljunge, mit dem, wo jeder auch per Körpersprache schon kommuniziert. Also diesen Typen nehmen wir schlicht nicht ernst. Ja? Was dann, und das nächste, gestern erklärt dann in so einem Schulhofton Vance, ja, wir machen jetzt auch noch eine direkte Kommunikationslinie zwischen CENTCOM, also dem amerikanischen Hauptquartier, und den Revolutionsgardisten. Also die Revolutionsgardisten stehen auf der US-amerikanischen Terrorliste. Also wenn es früher Verhandlungen mit der USA, mit ihren erklärten Feinden gegeben hat, dann hat die CIA das irgendwo hinter verschlossenen Türen gemacht und gehofft, dass es publik wird. Und in diesem Fall erklärt G.D. Vance das der Weltpresse. Man hat keine Begriffe mehr, um über das Ganze noch, wie gesagt, zu fassen, was für ein Irrsinn das ist.
Und das ist ja auch wieder mal so ein typischer Fall für die Trump-Regierung oder die Art und Weise, wie er seine Regierung führt oder auch nicht führt. Diese angekündigte Sanktionsaufhebung, nämlich sämtlicher Sanktionen der USA gegenüber dem iranischen Regime, das scheint ja auch schlicht und ergreifend wieder einmal rechtlich überhaupt nicht zu funktionieren. Ja. Du sagst es, die Revolutionsgarden sind eine offiziell als Terrororganisation gestufte Organisation in den USA. Sie können schlicht und ergreifend nicht jetzt die Sanktionen oder Geschäfte mit einer offiziell zur Terrororganisation erklärten Vereinigung da erlauben oder in Kraft setzen.
Das sind zum großen Teil Kongresssanktionen, die muss der Kongress aufheben. Die kann nicht der Präsident aufheben, das sind zum Teil UN-Sanktionen. Also das, aber es ist völlig egal. Also das Problem ist inzwischen, es ist völlig egal. Es ist egal, was man erzählt. Man kann ja auch noch nicht mal mehr einen von diesen amerikanischen Politikern auf irgendetwas festnageln, was sie vor zwei oder drei Monaten gesagt hat. Das ist ja auch völlig uninteressant. Also letztlich habe ich den Eindruck, wir leben wirklich in einer Art von virtuellen Realität, in der das alles, in der wirklich Realität, wie wir sie kennen, überhaupt keine Rolle spielt. Also Events wie ein UFC Cage Fight oder diese vermurkste Renovierung dieses komischen Reflecting Pools werden in derselben Sprache abgehandelt, genauso diskutiert wie nun wirklich eine relevante Frage, nämlich man hat einen Krieg gegen den Iran geführt, es geht um das iranische Nuklearprogramm, es geht um die Ausrüstung von terroristischen Organisationen, von Satellitenmilizen, letztlich um die Zukunft des Nahen Ostens. Aber die Art und Weise, wie darüber geredet wird, ist als ging es um nichts, um irgendein selbstgemachtes Event.
Gut, ich meine, das Problem ist halt dabei, dass abgesehen davon, von dem Unsinn, der da im Weißen Haus und sonst wo stattfindet, es ja schon auch noch eine wirkliche Realität gibt. Und die lässt sich halt auch noch nicht beeindrucken. Und die ist halt im Nahen Osten. Und dazu gehört ja unter anderem die Situation zwischen Israel und der Hisbollah. Also bekanntlicherweise bemüht sich der Iran ja nach Kräften, diese Schauplätze Iran und Libanon miteinander zu verbinden und sagt halt, ja, wann immer Israel irgendwas tut im Libanon, ist das sofort ein Bruch des Waffenstillstands, obwohl Israel da in keiner Weise involviert gewesen ist. Glaubst du, dass das funktionieren kann? Also glaubst du, dass der Druck der USA auf Israel groß genug sein kann überhaupt, selbst wenn sie das wollten, um israelisches Vorgehen gegen die Hisbollah zu unterbinden?
Ja gut, das würde letztlich zu einem Ende des US-israelischen Bündnisses oder so führen, weil ich denke, das ist jenseits von dieser ganzen verkorksten Netanyahu-Regierung und ihrer Politik. Also wenn man den Israelis sozusagen verbietet, sich zu wehren gegen Hisbollah-Raketenangriffe, dann stellt man indirekt das Existenzrecht Israels, beziehungsweise zumindest das der Menschen im Norden Israels in Frage und gibt der Hisbollah eine Macht in die Hand, die sie vorher nie hatte. Plus das Absurde ja auch noch ist, dass im Augenblick die libanesische Regierung mit dieser ganzen Politik genauso unglücklich ist wie Israel. Also es gibt ganz klare Aussagen hochrangiger libanesischer Politiker, die nicht das Vorgehen der Israelis im Südlibanon befürworten, aber die sagen, da gab es jetzt mal die historische Möglichkeit, die Hisbollah zu entwaffnen und zu schwächen. Und dieses MOU stärkt sie wieder, weil sie wird zu einem ganz wichtigen Faktor im Libanon. Die ganze Strategie, die Hisbollah zu schwächen, scheitert. Und der Iran ist im Libanon, nachdem man mühsam versucht hat, ihn da zu schwächen, zum Game Changer wieder geworden, weil es obliegt dem Iran zu entscheiden, ob die Hisbollah Raketen schießt oder nicht. Das wissen wir. Also der Iran, durch diese ganze komische Diplomatie, kann der Iran jederzeit die Straße von Hormuz zumachen. Das wissen Sie, das haben Sie vorher nicht gewusst, das wissen Sie jetzt, was Sie da für eine Waffe in der Hand haben. Sie können jederzeit Hisbollah oder auch Houthis dazu veranlassen, mit Raketen rumzuschießen und neuerdings damit rechnen, dass die Reaktion der USA dann ist, ja, das ist nur eine Rakete, die fällt irgendwo aufs freie Land, jetzt stellt euch nicht so an und schießt bitte nicht zurück, weil ihr bedroht hier unsere Diplomatie mit dem Iran. Und dazu kommt, das war offiziell eine Koalition zwischen den USA und Israel, die man stolz auch verkündigt hat. Wenn man einen Koalitionskrieg führt und danach Waffenstillstandsverhandlungen führt, führt man diese als Koalition und nicht unter Ausschluss seines Verbündeten. Und das genau haben die USA getan. Das heißt, es ist auch völlig nachvollziehbar, wenn Israel sagt, wir fühlen uns an dieses komische Memorandum of Understanding nicht gebunden, weil wir sind nicht in die Abfassung dieses ganzen Papiers involviert gewesen.
Ja, du hast es gesagt, die ganze Situation ist ja vollkommen skurril. Also da ist der Libanon zum ersten Mal seit Jahrzehnten zumindest willens, die Hisbollah massiv zurückzudrängen, womöglich zu entwaffnen, auszuschalten. Und da reitet dann Trump daher mit J.D. Vance im Gefolge und retten sozusagen der Hisbollah ihre Existenz oder versichern ihre Existenz im Libanon. Was ich daran nicht verstehe, ist, wieso, also gut, du hast es ja schon gesagt, es ist alles nicht mehr wirklich rational analysierbar, aber wieso überlässt man dieses Spiel mit Drohungen ausschließlich der iranischen Seite? Also warum kann der Iran auftreten und sagen, jeder Angriff Israels auf die Hisbollah ist für uns ein Bruch des Waffenstillstands, den wir sanktionieren werden? Warum geben die USA diese Möglichkeit völlig aus der Hand? Ich meine, sie könnten ja genauso gut sagen, jeder Angriff der Hisbollah auf Israel ist ein Bruch des Waffenstillstands und wir werden den Iran dafür zur Verantwortung ziehen. Auf die Idee kommt aber anscheinend nicht mal jemand.
Nö. Also ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil es ist absurd. Also ich meine, man muss momentan nur die bisschen, sagen wir mal, nach rechts lehnende israelische Presse lesen, die ja vor Monaten sehr euphorisch über diesen Krieg gewesen ist und über das Bündnis und jetzt macht Trump endlich. Ich meine, da ist nur noch von Neville Chamberlain, Appeasement, Verrat und so weiter die Rede und dass Trump den Verstand verloren hat. Und das ist jetzt nicht, kommt nicht von irgendwelchen kritischen linken Stimmen, sondern das kommt aus Israel Hayom, die Frau Allison gehört, die eine der großen Spender für den Wahlkampf von Trump ist. Also in Israel ist man jenseits der ganzen politischen Konflikte und Auseinandersetzungen, Polarisierung, vollkommen entsetzt, was da gerade passiert, weil es eben weder irgendeiner nachvollziehbaren Rationalität entspricht und wenn die Entwicklung so weitergeht, wirklich also die Sicherheit Israels massiv in Frage stellt. Das heißt, ein Krieg, auf den man hingearbeitet hat, den man für nötig empfunden hat, auf den man enorme Aufwand auch in geheimdienstlicher Vorbereitung und so weiter über Jahre investiert hat, ist jetzt im Effekt fast so, dass man sagen kann, es ist für Israel schlimmer als am 27.2. auch in der ganzen internationalen Positionierung. Und das nachdem 6 Wochen lang systematisch der Iran bombardiert worden ist. Und du hast es vorhin gesagt, also mir fällt auch historisch kein einziges Beispiel ein, also wo man einen gewonnenen Krieg so verlieren kann.
Es wäre, als ob die NATO nach dem Luftkrieg gegen Serbien kapituliert hätte.
Ja, beziehungsweise danach gesagt hätte, der Kosovo wird jetzt zum integralen Bestandteil von Serbien und wir zahlen Serbien jetzt nochmal 20 Milliarden Wiederaufbauhilfe und ansonsten sorgen wir noch dafür, weil Russland das will, dass Polen und Tschechien und die Slowakei nicht in die NATO kommen. Ungefähr so.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Kommen wir zum Thema noch. Also einer der Gründe für den Krieg, oder zumindest hat das auch Trump offiziell so behauptet, ist ja nach wie vor dieses iranische Atomwaffenprogramm. Aber auch das ist, ähnlich wie das Thema Regime Change oder Menschenrechte im Iran, mittlerweile völlig vom Tisch. Also in diesem Memorandum kommt das ja überhaupt nicht vor. Angeblich soll jetzt in den 60 Tagen irgendwie darüber diskutiert werden. Wobei, nachdem die Iraner ja eh schon alles bekommen haben, was sie wollten, gibt es eigentlich auch überhaupt keinen Grund, da noch irgendwelche Kompromisse einzugehen. Weil sie wissen ja ganz genau, dass die USA nicht willens sind, jetzt nochmal den Krieg zu eröffnen. Also warum sollten sie da irgendeinen Kompromiss noch eingehen?
Ja, sehe ich genauso. Also nicht nur das Atom. Also das Zweite waren die Langstreckenraketen des Iran. Weil angeblich ist ja das Atomprogramm schon im letzten Juli völlig zerstört worden. Also das war ja schon im Februar etwas komisch, dass das plötzlich dann doch nicht zerstört war. Und dann fokussierte man ja extrem auf diese Raketen, zu Recht, die, wie wir im Krieg festgestellt haben, wirklich ein Problem sind, die bis Diego Garcia gereicht haben. Und da erklärte Trump jetzt nur, also der Iran soll schon auch ein paar Raketen haben, weil die Saudis haben ja auch ein paar Raketen und wenn der Iran keine hat, ist das nicht fair. Also, okay, ja.
Ja, man verliert das ja alles schon aus dem Blick mittlerweile. Also ein Punkt noch zu dem Thema Atomprogramm iranisches. Es ist ja jetzt immer, oder oft ist in Analysen dieses Memorandums of Understanding die Rede davon, das ist jetzt quasi eine Neuauflage des Atomdeals von 2015. Das ist tatsächlich ein Punkt, in dem ich dann Widerspruch einlegen würde, weil der große Unterschied ist, 2015, als Obama dieses Wiener Abkommen unterzeichnet hat, sind im Iran ja sämtliche Infrastrukturanlagen des Atomprogramms erhalten geblieben. Alle Urananreicherungsanlagen, der schwere Wasserreaktor in Arak und alles das ist geblieben und wurde, wenn überhaupt, am bestenfalls ein bisschen leicht verändert oder modifiziert. Das ist jetzt schon anders. Also das iranische Atomprogramm ist, was auch immer man sonst von dem Krieg halten möchte, tatsächlich einfach aufgrund der nicht mehr vorhandenen physischen Infrastruktur sozusagen um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurückgeworfen. Das ist schon tatsächlich ein Unterschied, den man zur Kenntnis nehmen sollte.
Ja, aber dafür hat der Iran jetzt die Straße von Hormuz. Also wenn wir versuchen, nochmal kurz zu rekapitulieren, wofür braucht der Iran ein Atomprogramm? Ja, so. Dann sind das zwei Kalküle. Das eine ist à la Nordkorea, wenn wir die Bombe haben, sind wir militärisch nicht mehr schlagbar. Das zweite ist, das islamistisch-apokalyptische, mit der Bombe können wir Israel auslöschen. Ja, das eine hat eine gewisse Rationalität, das andere ist ideologischer Wahn. Für das Erste braucht der Iran keine Bombe mehr. Weil der Iran hat jetzt, man hat dem Iran die Möglichkeit in die Hand gedrückt, wann immer es ihm passt, die Straße des Hormuz zuzumachen. Ökonomisch viel, viel verheerenden Folgen, als wenn der Iran irgendwo eine Atombombe geschmissen hätte. Das muss man ja ganz zynisch mal sagen. Also, ne, so. Und die Art und Weise, wie die USA damit umgegangen sind, hat der Welt demonstriert, also wir können mit der größten Navy der Welt nicht dafür sorgen, dass die Straße von Hormuz offen bleibt. Wir können maximal eine zweite Blockade da verhängen. So. Und das ist jetzt integrale Außenpolitik des Iran. Das machen sie auch klar. Also 60 Tage danach erheben wir dann Durchfahrtszölle quasi oder Durchfahrtsgebühren für alle Schiffe. Hat der Iran klar gesagt.
Ja, Bearbeitungsgebühren, sagen Sie. Bearbeitungsgebühren oder irgend sowas. Ja.
Das machen wir dann mit Oman. Ja. Und sobald uns irgendetwas nicht passt, beschießen wir ein Schiff oder machen die Straße und Hormuz zu. Also dann brauchst du keine Atomwaffen mehr. Als Abschreckung. Dann reicht die Straße von Hormuz. Ne? So. Das zweite Ziel, erklärte Ziel von jeder iranischen Regierung, der Islamischen Republik Iran, ist die kurz-, mittel-langfristige Zerstörung von Israel. Das muss nicht mit der Atombombe sein. Wenn man das anders machen kann, ist das auch in Ordnung. So. Vor dem Kalkül ist die Stärkung des Iran regional momentan, die ja vor allen Dingen eine komplette Schwächung der USA ist, durchaus attraktiv, weil es ja so lange so aussah, als würden die wichtigen Verbündeten des Iran an Israels Grenzen, also Assad, die Hezbollah, die Hamas, so geschwächt werden, dass der Iran über die keinen Zugriff mehr hat. Das war ja auch immer eine ganz wichtige Politik, ne? In Syrien sieht man ja, was für ein Unterschied das ist, wer da in Damaskus an der Macht sitzt. Momentan sieht es ja so aus, dass in irgendeiner Weise die Hisbollah diesen Konflikt überleben wird, auch als bewaffnete Truppe. Und nichts spricht dafür, dass die Hamas in Gaza, by the way, heute wurde ja zu großen Massendemonstrationen von Palästinensern gegen die Hamas mobilisiert. Mal sehen, was das gibt, dass die Hamas verschwindet. Die Houthis sitzen unangetastet mit ihren ganzen Waffen am Roten Meer. Das heißt, wenn wirklich Milliarden Dollar da jetzt freigesetzt werden, was ich so momentan noch nicht sehe, kann der Iran auch in aller Ruhe erstmal wieder seine ganzen Satelliten da aufrüsten. Und auf internationalem Parkett hat der Iran eins seiner Ziele erreicht. Also so isoliert wie jetzt war Israel eigentlich selten. Also die Unterstützung von Israel auf internationaler Bühne ist momentan so runter, wie sie es wirklich schon lange nicht mehr war. Und die innenpolitische Lage in Israel ist ausgesprochen instabil. Wahlen kommen, es ist völlig unklar, wie die ausgehen werden. Die Gesellschaft ist total polarisiert. 3 Jahre Krieg haben ihre massiven Preis auch psychologisch, ökonomisch und so weiter gekostet. Das heißt, die große Frage ist, mit seinen 2 Zielen, die ich formuliert habe, also Abschreckung nach außen und Zerstörung des zionistischen Gebildes, könnte der Iran aus der momentanen Situation durchaus eine Strategie entwickeln, wo er sagt, da ist die Atombombe gar nicht mehr so wichtig, wie sie das vor 10 Jahren noch war.
Es gibt aber noch ein weiteres Ziel, würde ich sagen, das auch damit zumindest auf dem Papier erstmal erreicht wurde, weil es ging ja dem iranischen Regime auch und nicht zuletzt auch immer ums eigene Überleben. Und in diesem famosen Memorandum ist ja immerhin vereinbart, dass man sich gegenseitiger Einmischungen in die internen Angelegenheiten enthält. Das heißt, in Zukunft wäre auch beispielsweise jeder Verweis der USA auf Niederschlagung von Protesten im Iran oder jeder Protest gegen die Menschenrechtssituation im Iran ein Verstoß gegen den Waffenstillstand. Also ich glaube, davon hätten die Iraner nie träumen können, dass sie das eines Tages schwarz auf weiß von den Amerikanern präsentiert bekommen. Also hätte jeder für völlig irrsinnig erklärt, diese Idee.
Genau, also dieses Memorandum of Understanding tut etwas, um das sich fast jede bisherige amerikanische Administration herumgedrückt hat. Es anerkennt ganz offiziell die Islamische Republik Iran. Also als Islamische Republik und anerkennt, dass diese Islamische Republik wirklich im Sinne des Westfälischen Friedens die Souveränität über ihr Territorium ausübt und das schließt jede Art von Verfolgung politischer Gegner, Niederschlagung von Protesten etc. pp. Ganz ausdrücklich mit ein in dieser Formulierung. Und das hat es so de facto noch nicht gegeben, weil man immer gesagt hat, also eigentlich, so wie wir versuchen uns um diesen Punkt etwas herumzumogeln und herumzudrücken. Ne? Also von, liebe iranische Demonstranten, Hilfe ist auf dem Weg und es kommt der Regime-Change zu, liebe iranische Regierung, ihr könnt in eurem Land mit eurer Bevölkerung tun und lassen, was ihr wollen, wir mischen uns da nicht ein, innerhalb von 4 Monaten.
Ja, also du hast ja vorher erwähnt, dass auch in den USA, auch in konservativen Kreisen, die Kritik groß ist. Und da hat einer ja unter anderem, ich glaube, es war in National Review, kritisiert, gesagt, genau diesen Punkt. Also, dass diese Ermächtigung oder die Einzementierung des iranischen Regimes, die war natürlich schon damals der Zweck von Obamas Atom-Deal 2015. Aber da war das Ganze immer noch irgendwie formal an die Atomfrage gekoppelt. Und die ist ja jetzt völlig ausgeklammert. Jetzt ist es nur die reine schwarz auf weiß Ermächtigung des iranischen Regimes, die da mit diesem Memorandum passiert ist.
In einer gewissen Hinsicht ja. Ne? Plus natürlich der Hoffnung, dass wenn man den Iranern jetzt so qua Appeasement entgegenkommt, da irgendwie ökonomisch was bei rausspringt und die sich dann irgendwann dankbar zeigen, was sie nicht tun werden, das wissen wir alle. Und was natürlich völlig verheerende Folgen hat für auch alle klassischen Verbündeten der USA jenseits von Israel. Also heute vermeldet Verteidigungsministerium oder Kriegsministerium von Pete Hegseth, sie überlegen sich, Truppen und so weiter aus Bahrain zurückzuziehen. Und Bahrain und Katar überleben, weil da die amerikanischen Truppen stationiert sind. Ne? Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als die größten Falken in diesem Krieg präsentiert und stehen jetzt auch dumm da und versuchen, sich neu zu orientieren. Die Saudis, die während des Krieges noch so eher versucht haben, so eine Art von Neutralität zu wahren, reverhandeln sozusagen ihre Position im Nahen Osten. Im Irak sind die Teile der irakischen Regierung, die jetzt wirklich darauf insistiert haben, endlich mal diese schiitischen Milizen ins Militär zu integrieren, geschwächt. Also das sind ja auch noch die ganzen regionalen Folgen, ganz abseits vom israelisch-libanesischen Konflikt. Die USA erscheinen als Papiertiger, um Mao zu zitieren, als unzuverlässig und offensichtlich unfähig, ihre Schutzversprechen, die sie da seit spätestens 91 am Golf ja de facto mit einer immensen Militärpräsenz garantiert haben, wirklich umzusetzen. So. Und damit verlieren die USA in der ganzen Region enorm an Einfluss, weil das war ihre Rolle. Ne? Also wir haben uns in Kurdistan auch gefragt, wofür sind die da eigentlich noch in Erbil? Also was ist in Zukunft der Sinn der US-Truppen im Nordirak? Wenn man nicht in der Lage ist, einen Krieg gegen den Iran zu gewinnen, kann man eigentlich auch abziehen. So. Und diese wahnsinnige tektonische Verschiebung von wir machen jetzt den Krieg, auf den alle seit 15 Jahren gewartet haben, zu wir ziehen den Schwanz ein in 4 Monaten, hat natürlich noch niemand in irgendeiner Weise verarbeitet oder verdaut, sondern man sitzt völlig fassungslos in Kuwait, in Abu Dhabi, in Riyadh, in Amman und so weiter und sagt, was war das jetzt eigentlich gewesen? Nur wird das ganz, ganz, ganz grundlegende, denke ich, mittel- und langfristige Folgen haben über einfach auch die Rolle, die USA da im Nahen Osten gespielt hat und spielen mussten, nachdem die Briten mit Suezkrise und Dekolonialisierung quasi ihre Rolle als Ordnungsmacht oder wie immer man das nennen will, de facto da an die USA abgegeben haben. Und nach den USA kommt da niemand. Ja, und dann kommt der große regionale Konkurrenz wieder. Wer übernimmt diese Rolle? Die Türkei, der Iran, Saudi-Arabien, das kennen wir alle. Also keiner selbst ist stark genug, aber man kann dem anderen unglaublich viel Probleme bereiten, damit das sich auch wird. Das ist ja so eins dieser Spielchen, das es seit Jahrzehnten im Nahen Osten gibt. Und wenn dieses Spielchen zu heftig getrieben wurde, ist bisher immer die USA da ein bisschen eingeschritten hat, über den Schluss. Nur die USA unter Trump sind nicht mehr die Macht, die da einschreiten kann. Oder sehe ich das falsch?
Nein, auf keinen Fall. Und also es ist ja auch einer der Vorschläge, ich habe vorher schon gesagt, man verliert ja den Überblick, aber einer dieser ganz famosen Vorschläge von Trump war ja auch, nachdem er da im Prinzip den Libanon, dem Iran auf dem Silbertablett präsentiert hat, war ja dann, es könnten doch jetzt die Syrer in Libanon, genau, die Entwaffnung der Hisbollah übernehmen. Also wie geschichtsahnungslos kann man sein, um dem Libanon zu verordnen, es wäre eine großartige Idee, wenn die Syrer jetzt wieder einmarschieren. Das ist ja unfassbar.
Ja, oder jetzt die Türkei, also Erdogan zerschlägt gerade die CHP systematisch. Also wir haben in der Türkei den letzten Schritt zum Autoritarismus, der offensichtlich auch sehr, sehr minutiös vorbereitet worden ist. Und dann erklärt Trump, Erdogan ist ein guter Kumpel und wir liefern jetzt nochmal ordentlich Kampfflugzeuge, weil die Türkei ist ja ein dicker Verbündeter von uns. Also so, das sind die Signale, die da momentan aus Washington kommen. Und natürlich ist auch, ich meine, der Punkt, nachdem im Januar und Februar, ich bin wirklich kein Freund europäischer Iran-Politik gewesen, ganz im Gegenteil, aber die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt worden ist, hat den Europäern natürlich auch eine super Exit ermöglicht. Ne? Also man erklärt den Europäern, sie sind alle doof, man schließt sie nicht ein und so weiter und so fort. Und die sitzen heute alle da und sagen, bitteschön, das ist dein Problem und nicht unseres. Also wir vermitteln mit einem leichten Lächeln im Gesicht noch die Unterschrift unter das Memorandum of Understanding im Spiegelsaal. Und ansonsten ist das nicht unser Problem. So. Und damit fällt das bis ist das, wo was wir auch immer kritisiert haben, aber wo ja immerhin früher unter Obama oder auch noch Bush immer der Versuch war, entweder mit den Europäern oder mit ausgewählten Europäern Koalitionen zu bilden und gemeinsam da vorzugehen. Ne? Wir vergessen ja immer, wie groß die Koalition 2003 war oder auch bei Iran. Die fällt völlig weg. Das heißt, man hat früher kritisiert, die Europäer sind passiv und suchen den Dialog und stärken das iranische Regime. Und jetzt hat Trump aus dieser Position noch eine moralisch herausragende Macht, weil die Europäer sagen können, natürlich haben wir uns im Krieg nicht beteiligt, der ist ja schlimmer ausgegangen, als es vorher war. Es war also sehr vernünftig von uns, dass wir das nicht getan haben. Und damit fällt noch mehr potenzieller Druck auf den Iran weg, weil diese EU und Europa werden einen Teufel tun, sich in irgendeiner Weise mit dem Iran anzulegen.
Ja, wir haben ja in unseren Gesprächen, oder zumindest bei ein oder zwei unserer Gespräche, haben wir darüber geredet, wie lange es noch dauern wird, bis wir uns auf einen Kaffee in Teheran treffen können. Dieses Date sozusagen müssen wir auf absehbare Zeit nach hinten verschieben, oder sehe ich das falsch?
Du, ich kann da immer nur sagen, der Nahe Osten, nichts ist voraussehbar. Okay, also wir wussten auch nicht, dass man in Tunis hätte man es eh können, in Benghazi oder in Damaskus einen Kaffee trinken kann. Also wir haben jetzt nur über die sozusagen außenpolitischen Implikationen gesprochen. Die Situation im Iran ist katastrophal. Auch wenn die ganze iranische Opposition ist natürlich jetzt von einer Grundannahme, sie hat Verbündete in den USA, erstmal enttäuscht worden, muss sich neu strukturieren, aber der Iran ist da nicht innenpolitisch als der ganz große Sieger hervorgegangen, sondern die ganzen Probleme, die zu all diesen Protesten geführt haben, haben sich verschlimmert und nicht verbessert und werden sich auch in absehbarer Zeit nicht verbessern. Das heißt, wir haben einfach nur die alte Situation, ein Regime, das komplett fertig ist und komplett expired hat, einen Konflikt mit dem großen und kleinen Satan relativ erfolgreich überstanden. Es wird aber innenpolitisch nichts an der katastrophalen ökonomischen, sozialen, politischen Lage ändern können. Insofern sind wir auch wieder nur im Zustand von vor dem 27. Februar, dass irgendwann im Iran das passieren wird. Wir wissen nicht wann. Wir wissen diesmal nur nicht mit amerikanischer Unterstützung. Also diese Grundannahme hat sich geändert. Ne?
Gut, aber ist nicht das Milliardengeschenk, das die Amerikaner dem iranischen Regime versprochen haben, plus Sanktionsaufhebungen, plus also alle diese...
Das muss ja erstmal alles passieren. Also zwischen Versprechen Trump wollte auch massive Tarife auf alle möglichen erheben und konnte es am Ende nicht. Also wir sehen ja auch, diese US-Administration wirkt momentan absolut unsouverän. Sie agiert im Prinzip nicht mehr. Also sie hat nun wirklich nicht mehr den Schwung von Januar nach Venezuela, sondern jeder sieht, die ist angezählt. Ne? So, wir wissen nicht, was die Midterms bringen. Auf der anderen Seite, diese Verhandlungen werden sich Monate hinziehen. Das kann der Iran. Also der Iran wird den Teufel tun, auf irgendein verbindliches Ergebnis vor. Wie lange hat dieses Obama-Abkommen gedauert? 2 Jahre? Dieses Joint-Dings-Abkommen, ich glaube, sie haben da 2 Jahre verhandelt, ne?
Ja, mit 2 Interimsabkommen und so weiter, ja.
Ja, so. Also die Vorstellung der USA, wir machen das jetzt alles ganz schnell, um da ganz schnell rauszukommen, wird nicht funktionieren. Die Geschichte im Nahen Osten geht weiter und insofern denke ich, ja, die Hoffnung im April Kaffee in Teheran zu trinken hat sich in Luft aufgelöst. Wir müssen uns weiter überlegen, wie können wir mit unseren beschränkten Mitteln jetzt weiter solidarisch die Leute, die iranische Opposition dort und hier unterstützen, die natürlich total frustriert ist, weil am Ziel des Sturzes des Regimes ist weiter festzuhalten, ganz egal, was in Washington erzählt wird oder nicht. Und wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf behalten, wie schnell in instabilen Ländern so etwas passieren kann. Du sitzt gerade in Kroatien, 2 Länder weiter in Albanien hätte auch niemand vor 4 Wochen damit gerechnet, dass dann 1 Million Albaner auf die Straße gehen, dank des Schwiegersohns von Trump und seiner Tochter. Und heute von der Flamingo-Revolution die Rede, ist dann eigentlich auch nur die Frage, wie lange dieser Herr Rama da noch in seinem Präsidentenpalast sitzt. Die andere Seite versucht immer, uns klar zu machen, dass es sich um irgendeine Stabilität handelt, dass jetzt für die nächsten 5 Jahre alles festzementiert ist. Und ein bisschen ist immer wichtig, daran zu erinnern, dass die letzten 20 Jahre auch ganz viel, ganz, ganz andere Entwicklungen gezeigt haben. Wie gesagt, das ist eine kleine Hoffnung. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, mit unseren publizistischen oder organisatorischen oder was weiß ich, aus Mitteln eben zu sagen, das einzig Richtige im Iran ist der Sturz dieses Regimes. Und an diesem Ziel hält man fest, selbst wenn momentan diejenigen, die dieses Ziel als das einzig Richtige formuliert haben, ganz, ganz furchtbar geschwächt wurden und in der Defensive sind.
Ja, zumal es kommt ja noch was dazu. Wir hatten das ja vorher schon. Ich meine, es gibt abgesehen von diesen bombastischen Idiotien, die Trump da rausbläst, gibt es ja auch einfach eine Realität. Und ich glaube, es war abermals im National Review, jemand geschrieben hat, ja, aber unabhängig von dem, was Trump behauptet oder nicht behauptet oder wenn es tut oder nicht tut, die geopolitischen Ursachen dieses Konfliktes zwischen dem iranischen Regime und den USA, keines davon ist beseitigt worden. Die sind ja alle nach wie vor genauso gegeben, wie sie das vorher gewesen sind. Und irgendwann wird das Gewicht sozusagen der geopolitischen Faktoren, die zu diesem Konflikt geführt haben, halt eben wieder zum Tragen kommen. Ganz wurscht, was egal, was Trump tut oder auf was für Idiotien er in den nächsten Monaten noch kommen wird.
Das Interessante eben ist, und da gerade diese Parallele nochmal zu ziehen, weil ich ja auch schon zweimal in Albanien war, das Interessante ist ja, ein Land wie Albanien, das ist das ärmste Land Europas, mehr oder weniger, wo die Leute wirklich für Demokratie, verantwortungsvolle Regierung, für Gewaltenteilung demonstrieren und das zum Teil mit Uncle Sam machen. Also weil Albanien ist, glaube ich, das pro-amerikanische Land, in dem ich in meinem Leben gewesen bin. Also wo sie auch ganz klar machen, das geht hier gegen die Trump-Familie, aber wir glauben einfach an das amerikanische Glücksversprechen und das wollen wir. Ne? So. Und im Iran ist es ja ganz ähnlich bei allen Umfragen gewesen. Ich sehe das in allen Ländern im Nahen Osten, in denen ich bin. Diese junge Generation, wir haben da jetzt schon so oft drüber gesprochen, die will einfach etwas anderes und die hat, anders als die Eliten in Washington oder in Berlin oder in Wien, ja überhaupt nicht den Glauben oder die Hoffnung auf mehr Freiheit, auf Demokratisierung, auf Rechtsstaatlichkeit aufgegeben, sondern das ist ja weiterhin ein Thema, das immer wieder aufkommt. Ne? Ein bisschen macht dann das dann auch Hoffnung, weil, wie gesagt, es passiert dauernd in irgendwelchen Ländern und wir sehen es immer wirklich global inzwischen, ist, wer da auf die Straße geht, will etwas durchaus Unterstützenswertes.
Ja, und das hat ja auch was Positives oder Aufbauendes, wenn zumindest irgendjemand noch an das amerikanische Versprechen glaubt, wenn zumindest die gegenwärtigen USA selbst das nicht mehr tun.
Genau. Und das waren jetzt, das sind ausgerechnet irgendwelche albanischen Bauern, die mit US-Fahnen und so einem Uncle Sam, We Want Democracy, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, die Bauvorbereitung für diesen Luxus-Resort gerade mal irgendwie ein Stück in Schutt und Asche hauen. Aber wie gesagt, mit amerikanischer Fahne und We Want Democracy mit Uncle Sam. Sowas finde ich total sympathisch.
Ja, dann denke ich, wir können es für heute dabei belassen. Wir hatten schon erfreulichere Gespräche, sage ich mal, aber es gibt sicher in Zukunft wieder andere Zeiten und andere Anlässe, die erfreulicher sein werden. Daher an dieser Stelle erstmal danke, Thomas, für deine Zeit.
Dankeschön. Wo es hier in Frankfurt gerade fast heißer ist als im Irak, was auch selten ist.
Ja, darüber haben wir gerade noch vor ein paar Wochen gesprochen, wie unaushaltbar die Situation dort ist. Nun, schön, dass du wieder in Frankfurt zurück bist. Kann man sagen. Ja. Gut, also herzlichen Dank, Thomas. Und herzlichen Dank natürlich wie immer an dieser Stelle an Sie, werte Zuseher und Zuseherinnen. Falls Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie einen Daumen hoch da, kommentieren Sie in unserer Kommentarspalte. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns wieder Ihr Vertrauen und Ihre Zeit schenken beim nächsten MenaWatch Talk, wann immer der auch erscheinen wird. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.